Heute geht es um den Makronährstoff, der uns bei der Kalorienkalkulation schummeln lässt, maßgeblich zu unserem Sättigungsgefühl beiträgt und von dem die meisten Menschen wahrscheinlich zu wenig essen. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt und einem Thema, das eine hohe Praxisrelevanz hat. Das ist zum Beispiel immer wieder Thema in meinen Mentorings und ist aber online in der Fitness- und Gesundheitsszene auch heiß und konträr diskutiert wird, nämlich dem Thema Protein und der Frage, wie viel Protein denn gut ist unter Gesundheitsaspekten. Und Proteine oder Eiweiße sind eine der drei Makronährstoffe. Wir haben die Kohlenhydrate, die Fette und das Protein. Und eine Analogie, mit der man so den Stoffwechsel ein bisschen veranschaulichen kann, ist, wenn man sich vorstellt, ich gehe in den Wald und will da ein Lagerfeuer machen. Denn wären die Kohlenhydrate analog zu irgendeinem trockenen Ästegestrüpp, das darum liegt. Also das brennt schnell, das brennt auch super gut, ist aber auch schnell weg. Und so ist es, wenn ihr irgendwas sehr kohlenhydratlastiges esst, zum Beispiel bevor ihr ins Fitnessstudio geht, so ein bisschen Obst oder ein Schokoriegel oder sowas, dann habt ihr irgendwie mehr Punchpower. Also das ist sofort verfügbar. Das merkt ihr, ihr habt irgendwie dieses schnelle Strohfeuer, das deinem Organismus zur Verfügung gestellt wird, aber es ist eben auch schnell weg. Fett, egal ob ihr es zu euch nehmt, irgendwie so Olivenöl, wer trinkt jetzt Olivenöl pur? Niemand, aber halt irgendwas sehr Fettiges, so fettiger Käse oder sowas. Da wäre die Analogie so dickes Hartholz, so große Buchenstämme oder sowas. Weil die brauchen ein bisschen, bis sie dann tatsächlich brennen. Aber wenn sie brennen, dann brennen sie richtig gut und wir haben lange eine warme Glut. Und dieses Fett oder das Hartholz, das ist also sehr energiedicht. Wir haben da viel Nährwert pro Gramm Öl zum Beispiel. Und das gilt sowohl für die fetthaltige Nahrung, die ihr zu euch nehmt, aber auch die Körperfettspeicher, die wir natürlich alle haben und mit uns rumtragen. Also da kann man sich lange von nähren. Und der dritte Makronährstoff, das ist eben dann das Protein. Und die Analogie für das Lagerfeuer, also wir sind da jetzt unterwegs und wir haben so ein bisschen trockenes Gestrüpp gesammelt und wir haben da Buchenholz und dann können wir da eigentlich ganz gut Feuer mitmachen. Und das Protein, da wäre die Analogie irgendwie Metall. Also wahrscheinlich, wenn man im Wald gut sucht, findet man auch irgendwelche Nägel, irgendein altes Hufeisen oder irgend sowas. Und das kann man wahrscheinlich in der Theorie schon verbrennen. Wenn man irgendeine ganz krasse Konstruktion macht, dann kann man da auch Wärme generieren und eben die Energie rausziehen. Aber ehrlich gesagt, das ist ja total dumm. Also warum würde man versuchen, aus Nägeln Energiebereitstellung zu machen, wenn man noch das gute Fett zum Beispiel sowieso mit sich rumträgt? Und so ist die Analogie im Organismus, weil Protein ist ein ganz wichtiger Baustein oder der Baustein für den Aufbau und die Reparatur von Muskeln, von Knochen, von Haut, von Haaren, von Enzymen, von irgendwelchen Immunzellen. Und da priorisiert der Körper auch den Einsatz, also für diese strukturellen, anabolen Aufbau- und Erhaltungsfunktionen, weil die total entscheidend sind, damit wir eben gesund bleiben. Das heißt, Protein als Energiesubstrat will der Körper eigentlich nicht nutzen. Er macht es schon. Also wenn wir zum Beispiel einen Marathon laufen, dann wird er nicht nur jedes Gramm Protein aus dem Frühstücksei, das wir vielleicht am Morgen gegessen haben, nutzen, um daraus Energie bereitzustellen, sondern er wird sogar die körpereigene Muskulatur anzapfen, weil er verzweifelt und um jeden Preis Energiebereitstellung versucht zu machen. Aber unter normalen Umständen und vor allen Dingen, wenn wir eben genug Energie aus den Fetten und den Kohlenhydraten zapfen können, versucht er das zu vermeiden und aus den Proteinen irgendwas Cooles zu bauen. Und diese Proteine, die bestehen aus Aminosäuren, da gibt es so essentielle Aminosäuren, sagt man zum Beispiel Leucin, Isoleucin, Valin Und die sind besonders wichtig für den Muskelaufbau und den Muskelerhalt. Und es gibt einige Aminosäuren, die zum Beispiel Taurin, das kann nicht vom Körper selbst hergestellt werden. Das müssen wir über die Nahrung zu uns nehmen. Und jetzt ist natürlich eine spannende Frage, wie viel und welches Protein brauchen wir? Und da gibt es Leute, die sagen, weniger ist mehr. Zum Beispiel gibt es einen bekannten Fastenforscher, den Walter Longo. Und der hat zum Beispiel gezeigt, dass wenn man im Tierversuch, wenn man da eine Methioninrestriktion macht, also eine dieser Aminosäuren einschränkt, dass dann die Mäuse länger leben. Und daraus schließt dann er und viele andere Leute, dass es eben gut ist, insgesamt die Proteinzufuhr zu senken und eben bestimmte Aminosäuren ganz besonders zu meiden. Und dann kann man da ziemlich gut einzelne Signalwege beschreiben, aus denen heraus man auf einer theoretischen Ebene argumentieren kann, dass das eben Sinn ergibt. Aber wenn ich da drauf gucke und einen Schritt zurückgehe und überlege, okay, was ist Risiko, negative Konsequenz von zum Beispiel der Intervention, ich schränke meinen Proteinbedarf, meine Proteinzufuhr ein, was ist da das Risiko und was ist der Mehrwert und was gilt dann in der echten Welt? Und Walter Longo zum Beispiel sagt, weniger ist mehr und ich sage eher, mehr ist mehr. Also ich bin eher ein Proteinbefürworter und da bin ich jetzt auch nicht der Einzige. Also gibt es viele Leute, die aus meiner Sicht was von Gesundheit, von Stoffwechsel, von Fitness verstanden haben und die da eher bei mir im Boot säßen. Ich mache nur dieses Spannungsfeld auf und zeige euch meinen Bias, dass ihr euch selber eine Meinung bilden könnt, eben weil es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und leider, es erstaunt mich ein bisschen, weil es, also wir brauchen alle Protein, da sind sich wahrscheinlich alle einig. Und es aber zu diesem ja total relevanten Thema irgendwie relativ wenig, vor allen Dingen gut gemachte Forschung gibt. Also jetzt aus vor allen Dingen, ja auch in den letzten 2 Jahren gab es einige Daten nochmal, die dann zum Beispiel sagen, ja, das Zeitfenster und die Menge, die man nehmen kann, damit man so einen anabolen Effekt nach dem Training hat und tralala, ist irgendwie länger. Und also da kommen schon neue Daten, aber insgesamt würde ich sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen auch Gesundheitsthemen, sind die Daten eher nicht so gut. Das heißt, ja, man muss da mit einer gewissen Unsicherheit irgendwie leben und sich dann im echten Leben vor allen Dingen rantasten an das, was für einen funktioniert. Wenn ich jetzt aber euch erkläre, warum ich ein Protein-Fan bin oder den meisten Leuten empfehlen würde, ein bisschen mehr zu futtern und mal zu gucken, was passiert, das sind so 2, 3 Sachen. Das erste ist, dass dieser Strukturaufbauaspekt, der fällt aus meiner Sicht einfach total ins Gewicht, wenn man sich langfristig um seine Gesundheit kümmern möchte. Also wenn ich nicht das 5- oder 10-Jahres-Spiel spiele, sondern das 30-, 40-, 50-, 60-Jahres-Spiel, dann ist ein riesiges Problem, wenn man diese langfristigen Zeithorizonte denkt, dass viele Menschen im Alter zu wenig Muskelmasse haben. Das kluge Wort ist dann die Sarkopenie. Also wenn jemand eben wenig Muskelmasse hat, was passiert dann? Dann kriegen die Leute Schmerzen, dann bewegen die sich weniger, dann sind die inaktiv, dann stürzen die, dann brechen sie sich den Oberschenkelhals, dann liegen sie in der Reha, kriegen eine Lungenentzündung, immobil, tot, ciao, Kakao. Das ist natürlich nur ein Teilaspekt, der irgendwie Schmerzen und Frakturen begünstigt. Und einer meiner lieben und wohlmeinenden Kollegen Arvid Neumann, dessen Meinung ich sehr schätze, der würde mir da wohlwollend auch eine andere Meinung entgegenhalten. Nur würde ich argumentieren und aus meiner Sicht eben mit Fundament und Basis, dass Muskelmasse ein wesentlicher Protektor für so ein schlechtes Szenario ist. Und Oberschenkelhalsfraktur hat bei Menschen über 65, je nachdem welche Daten man anguckt, eine Einjahresletalität zwischen 25 und irgendwie 45%. Das ist eine ganze Hausnummer. Also wenn man sich überlegt, irgend so ein Durchschnitt 70-jähriger Mensch stürzt, bricht sich den Oberschenkelhals und dann leben nach einem Jahr nur noch irgendwie gut die Hälfte. Und da sind ja diejenigen, die einfach dann immobil und ans Bett gefesselt sind und sich nicht mehr zu Hause versorgen können und sowas, die werden dann noch gar nicht abgebildet. Also es sind wirklich nur die, die eben auschecken. Genau, da habe ich aus meiner Sicht irgendwie was in der Hand, wo ich sage, okay, das lohnt sich doch, da alles dafür zu tun, um dieses schlechte Szenario irgendwie zu vermeiden. Und damit ich Muskulatur aufbaue, brauche ich natürlich systematisches und durchdachtes Training und aber auch dann eine entsprechende Nährstoffversorgung, die dem Organismus ermöglicht, diesen Trainingsreiz gut aufzunehmen, umzusetzen, die Entzündungsprozesse, die dann da in der Muskulatur sind, entsprechend zu reparieren und Muskulatur aufzubauen. Und dafür brauche ich eben maßgeblich das Protein. Da kann ich so viel Fett und Kohlenhydrate futtern, wie ich will. Das geht nicht. Das geht nur mit Eiweiß und Protein. Und ein zweiter Punkt, das ist der Thermic Effect of Food, den jeder Makronährstoff hat. Und das bedeutet einfach, dass die Verstoffwechselung der Makronährstoffe, also die Aufdröselung, die Aufnahme, der biochemische Umbau und diese ganzen Signalketten, die dann da dranhängen, bis man irgendwann zum Beispiel ATP als ein oder das wesentliche Endprodukt im Organismus produzieren kann, das braucht selber Energie. Und bei Proteinen, da habe ich einen Thermic Effect of Food von ungefähr 30%. Das heißt, 30% der Kilokalorien, die ich zu mir nehme und die formal in die Kalorienkalkulation eingehen, die werden direkt für die Verstoffwechselung des Proteins wieder genutzt. Und bei Kohlenhydraten sind es irgendwie so 4-5% und bei Fetten 1-2%, also sehr, sehr wenig. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt meinen geliebten Magerquark zum Beispiel esse, in 100 Gramm, da habe ich, oder sagen wir mal 500 Gramm, so eine große Packung, da habe ich 1 Gramm Fett vielleicht, das sind 9 Kilokalorien, dann habe ich 20 Gramm Kohlenhydrate, das sind ungefähr 80 Kilokalorien und dann habe ich 60 Gramm Protein und das sind ungefähr 240 Kalorien, weil 1 Gramm Fett hat 9 Kilokalorien, 1 Gramm Kohlenhydrat hat 4 Kilokalorien, 1 Gramm Protein oder Eiweiß hat 4 Kilokalorien und so komme ich auf die Summe von 330 Kilokalorien für diese 500 Gramm Magerquark. Aber, surprise, surprise, eigentlich habe ich bei den 240 Kilokalorien, die aus dem Eiweiß an Brennwert entstehen, nur 240 mal 0,7, also nur irgendwie 170, 168 knapp. Also gute 70 Kilokalorien weniger, die ich zwar zu mir nehme, aber die direkt in der Verstoffwechselung des Proteins wieder genutzt und aufgebraucht werden. Und das ist natürlich total schick, insbesondere wenn man ein leichtes Gewichtsmanagement haben möchte. Genauso wie der Umstand, dass Proteine satt machen. Jetzt kann man sagen, naja, es macht doch alles satt und es stimmt. Also klar, ich kann mir auch 500 Gramm Nudeln hinter die Binde spachteln, dann bin ich auch satt, weil ich eine Magendehnung habe und ein Sättigungsgefühl, das darüber entsteht. Aber die Frage ist natürlich, wie es mir möglichst leicht macht, mein Gewicht zu halten oder eins zu haben, auf dem ich mich einpendel, mit dem ich mich gut fühle, ohne dass es so ein Thema die ganze Zeit ist. Und da gibt es natürlich andere Hebel auch und Aspekte, die man beachten kann oder sollte aus meiner Sicht. Das Setting, in dem man ist, wie mein Körperbild ist, dass ich mir da so ein paar größere Gedanken zu mache. Aber ganz nüchtern die Art, wie Sättigungsgefühl entsteht, kann man aus meiner Sicht auf zwei Faktoren runterbrechen. Das eine, habe ich schon gesagt, das ist die Magendehnung. Und da brauche ich nicht die Kohlenhydrate oder die Fette für, sondern einfach Magendehnung. Und wenn ich jetzt vorm Essen zum Beispiel ein großes Glas Wasser trinke, dann habe ich schon eine Magendehnung, dann werde ich leichter dann über die Minuten, die ich dann Essen im Anschluss zu mir nehme, schneller zu einem Sättigungsgefühl kommen. Genauso wie wenn ich zu Beginn einen großen Salat futter. Ja, dann ist mein Magen voll, das ist Magendehnung. Dann geht ein Sättigungssignal ans Hirn. Und wenn ich das dann auch noch wahrnehme, weil ich nämlich achtsam und langsam und in Ruhe esse und nicht dabei nebenbei auf dem Handy rumdaddel oder sowas, dann merke ich, aha, jetzt bin ich satt. Das Ding ist, dass die Magendehnung eher eine kurzfristige Sättigung bewirkt, über 1-2 Stunden. Das kann man sich auch ganz alltagsnah überlegen. Also wenn ich einen riesigen Kopfsalat zu mir nehme, ja, und da packe ich ein bisschen Öl und Essig, Salz, wegen mir ein bisschen Feta und sowas drauf, dann sind es ja insgesamt trotzdem relativ wenig Kilokalorien, wenn ich es jetzt nicht übertreibe mit dem Feta und dem Olivenöl. Und dann bin ich richtig satt, aber nach 2 Stunden kommt wahrscheinlich wieder so ein Sättigungsgefühl. Und ein Sättigungsgefühl, das über mehrere Stunden anhält, das entsteht eher über die Eiweiße, über die Proteine. Und das kann man insofern auch erklären, als dass die eben so heilig sind. Also wenn ich zum Beispiel am Morgen ja, irgendwie ein paar Eier oder Magerquark oder irgendwas esse, wo viel Eiweiß drin ist, dann freut sich mein Organismus und sagt, boah, cool, entspannt. Ich habe jetzt genug Metall aus unserer Analogie, dass ich den Tag über was bauen kann und ich muss da keine Sorge haben. Und dann passt es irgendwie. Und dann ist es halt ein Aspekt, der in das Sättigungsgefühl mit reinspielt, das dann bis zum Mittag anhält, sodass wir keine Cravings irgendwie zwischendurch haben, auch nicht ans Essen denken oder sowas. Das ist zumindest die Erfahrung der allermeisten Menschen, die da mal ein bisschen mit spielen mit der Proteinzufuhr. Und das kann man eben theoretisch auch erklären. Jetzt ist es aber so, dass das, was ich da beschreibe, eben auf einer sehr unsicheren Datenlage beruht. Also diese anabolen Effekte, wie viel Protein brauchen wir, mit welchem Abstand, gibt es dann ein Threshold, den wir reißen müssen, also ein Mindestmaß, das wir zu uns nehmen. Ich habe da ein bisschen eine Meinung oder so Erfahrungswerte aus der Praxis von mir selber, aus meinem eigenen Alltag, aber auch aus der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich glaube, wenn man jetzt nüchtern sich die Frage stellt, wie viel und welches Protein brauchen wir, um gesund zu sein, dann steckt ja in der Frage schon die Einladung drin, ein bisschen zu differenzieren. Also, was ist denn Gesundheit? Für den einen ist vielleicht Gesundheit, dass er möglichst lange lebt. Und da würde Walter Longo sagen, wir müssen wenig Protein essen. Für jemand anders ist Gesundheit so in einem mittelfristigen Zeithorizont irgendwie Gewicht zu verlieren. Für wieder jemanden anders bedeutet Gesundheit, dass er jetzt möglichst viele Klimmzüge schafft. Oder. Das heißt, die Gesundheit per se, die ist ja was sehr Individuelles. Und dann ist die Frage, welche Proteinzufuhr leitet sich daraus ab? Und das wissen wir eben gar nicht genau. Also es gibt da einfach, auch wenn manche Leute vielleicht was anderes behaupten würden, aus meiner Sicht keine echte, klare Wahrheit oder Orientierung, auf die wir so mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bauen können. Was aber aus meiner Sicht klar ist, dass wir Proteine brauchen sowieso und dass wir ein Mindestmaß brauchen, auch bestimmte Aminosäuren, die oder was das Mindestmaß angeht, wahrscheinlich über die Tagesempfehlung von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hinausgehen. Das ist für die allermeisten Menschen wahrscheinlich zu wenig. Sind es jetzt 1,2 Gramm, 1,6 Gramm, 2 Gramm, 3 Gramm? Ich weiß es nicht genau, aber 0,8 ist sehr wahrscheinlich zu wenig. Es gibt da kein Oberlimit. Also alle Reviews, die sich da irgendwie zu äußern und sagen, ja, also wer 3 Gramm wie irgendwelche Bodybuilder zu sich nimmt, der muss ja dann damit rechnen, dass er eine Niereninsuffizienz kriegt. Das sind alles irgendwelche Anekdoten und irgendwelche ja, Reviews, so Übersichtsarbeiten, die sich dann auf sich gegenseitig beziehen und zitieren. Also klar, wer eine ungesunde Niere hat, da muss man mit den Proteinen aufpassen und irgendwie Rücksprache mit seinem Nephrologen halten. Und wer aber eine gesunde Niere hat, der kann die in dem Sinn nicht überdosieren. Und es ist auch, ihr könnt es mal testen, es ist praktisch unmöglich, sich mit einer wirklich proteinreichen Ernährung überzudosieren und zu überfressen. Ja, das geht gar nicht, weil ihr so satt werdet davon. Ja, das wäre dann eine weitere Betrachtungsebene von dem, was ich jetzt schon gesagt habe. Und da kommen wir, wenn wir jetzt so den Transfer in die echte Welt wagen, wieder zu einem Punkt, der mir persönlich in den Ernährungswissenschaften viel zu kurz kommt, nämlich, dass es einfach wenig Pauschalwahrheiten gibt. Klar gibt es die, aber ich würde alle, die man da nennen kann, also zum Beispiel, ist kein Zucker, ja, das werde ich jetzt an der Stelle nicht machen, aber die kann man alle zerpflücken und sagen, ja, in manchen Szenarien ist das halt einfach Quatsch. Und wenn man den Vergleich zum Beispiel in die Sportwissenschaften oder die Trainingslehre zieht, da kann jemand kommen und sagen, ich möchte einen Marathon laufen. Und dann würde irgendein Trainer dich fragen, okay, wie viel Zeit pro Woche kannst du und willst du denn investieren? Wie ist denn deine aktuelle Herz-Kreislauf-Leistung? Wann möchtest du den Marathon laufen? Nächstes Jahr im Juli, okay, pass auf, dann hast du jetzt hier einen Trainingsplan, mach das ungefähr so oder so. Und dann kannst du zu einem anderen Trainer gehen und der würde dir einen vergleichbaren Trainingsplan empfehlen. Und dann kannst du wegen mir zu mir kommen und ich würde dir auch einen vergleichbaren Trainingsplan empfehlen. Klar gibt es da Variationen und dann hat der eine auch irgendwie mehr Vorliebe für kürzere Intervalle oder längere und kann am Wochenende einrichten, mal wirklich 3 Stunden am Stück zu laufen und der andere halt nicht. Da gibt es schon irgendwie Unterschiede, aber im Großen ja, gibt es jetzt nicht so viel Diskussionsraum, wie man auf dem Marathon trainiert, glaube ich. Und bei der Ernährung ist das einfach eine ganz, ganz andere Nummer. Wir haben alle unterschiedliche Körperkompositionen, Enzymaktivitäten, Vorerkrankungen, Prädispositionen, soziale oder kulturelle Essensprägung. Und das bildet sich dann halt auch in dem ab, was eine gute Ernährung für uns ist. Und da gibt es jetzt aus den letzten Jahren schöne Daten, wo man zum Beispiel sieht, dass die Glukoseantwort, die Blutzuckerantwort auf verschiedene Nahrungsmittel total unterschiedlich ist. Und mit dem Eiweiß wird es genauso sein. Also da kann man, glaube ich, sich natürlich, oder sollten wir auch, das wäre total wünschenswert, wenn wir mehr Daten hätten, an denen wir uns orientieren können, was zum Beispiel die Proteinquellen auch angeht. Also es gibt Leute, die sagen, tierische Proteine sind viel besser und ich wäre auch eher in deren Camp. Und dann gibt es aber andere, die sagen, nö, ist doch total wurscht, man kann auch mit pflanzlichen Proteinen sich total gesund ernähren. Ein Problem, auf das man da in der echten Welt aus meiner Sicht zuläuft, ist, dass man sehr schnell in eine hyperkalorische Ernährung kommt. Also wenn man sich viele Veganer anguckt, die sich dann rein pflanzenbasiert ernähren, die sind entweder klapperdürr oder die sind mit wenig Muskelmasse ausgestattet und aber so ein bisschen speckig. Warum ist das so? Ein wichtiger Punkt ist, weil die zu wenig Proteine futtern. Das ist einfach total schwierig. Das geht schon, wenn man das minutiös plant und vielleicht mit veganen Proteinpulvern auch substituiert und sowas. Aber das ist ein Punkt, der richtig schwierig ist, wenn man sich vegan ernährt. So, jetzt verliere ich mich aber ein bisschen. Ich möchte sagen, Ernährung ist was total Individuelles und wir wissen speziell beim Protein vieles nicht. Ich würde aber sagen, oder dazu würde ich sagen, sind die Daten gut genug, dass 0,8 Gramm die aktuellen Empfehlungen, das ist jetzt ein bisschen überpauschalisiert, weil die wurden auch angepasst, zum Beispiel für ältere Menschen, dass da der Proteinbedarf höher ist, weil wir diese Kompetenz verlieren, aus dem Protein irgendwas Cooles zu bauen. Das heißt, ältere Leute, die sollten jetzt auch nach der DGE-Empfehlung ein bisschen mehr Protein essen. Aber jüngere, da steht weiter die 0,8 und das ist zu wenig. Und jetzt sind meine Erfahrungswerte einfach, dass wenn jemand den die Tageszufuhr auf 1,6 mal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht erhöht, dann erlebt der das alles, was ich jetzt beschrieben habe. Also mehr Sättigung, weniger Cravings, leichteres Gewichtsmanagement, bessere Regeneration, ganz wichtiger Punkt, den ich noch nicht erwähnt hatte. Und das könntet ihr, wenn ihr wolltet, einfach mal testen. Also im ersten Schritt trackt ihr, wie viel Protein ihr zu euch nehmt. Und das ist relativ einfach. Also Tracken, Ernährungstracking an sich, ist für viele Leute die Pest, verstehe ich auch. Es macht nicht so viel Spaß. Manche macht es Spaß und für die ist es dann super. Aber zu gucken, wie viel Eiweiß als Hausnummer mit jeder Mahlzeit nehme ich so zu mir, das kann man relativ einfach. Ja, das kann man ganz einfach rechnen. Da braucht man auch gar keine App unbedingt für. Und dann könnt ihr mal testen, was passiert, wenn ihr ihn auf 2 Gramm hochpusht. Und es braucht dafür ein bisschen Zeit, um sich ranzutasten. Also macht es über ein paar Wochen. Guckt mal, welche Nahrungsmittel euch schmecken, die mit eurer ethischen Haltung irgendwie vereinbar sind. Und guckt mal, dass ihr euch so an die 2 Gramm pro Kilogramm dran tastet. Also ich zum Beispiel wiege 80 Kilo. Ich hätte dann bei dieser Hausnummer von 2 Gramm 160 Gramm Eiweiß am Tag. Die meisten Leute, wenn die anfangen zu tracken, die legen deutlich darunter. Und dann könnt ihr gucken, was schmeckt euch, was funktioniert da für euch, und dann könnt ihr mal gucken, was passiert, wenn ihr 2 Gramm zu euch nehmt für ein paar Tage oder Wochen, und dann könnt ihr es ja gegebenenfalls wieder runterregulieren auf 1,2 oder 1,4, aber wahrscheinlich werdet ihr die Erfahrung machen, dass es euch in verschiedener Hinsicht besser geht, wenn ihr eben über diesen 0,8 Gramm, die Empfehlung sind, liegt, und das ist eigentlich ein schönes Experiment. Und wenn ihr das wagt, dann wünsche ich euch dabei viel Freude. Wenn ich eine kurze Zusammenfassung nochmal wage, dann könnte man sowas sagen wie: Proteine sind für unsere Gesundheit unverzichtbar. Die unterstützen vor allen Dingen Muskelaufbau, Sättigungsgefühl, haben einen hohen thermischen Effekt, also diesen Thermic Effect of Food. Und für den Strukturaufbau, für Gewebe, für Immunzellen, für Haut, Haare wird vor allen Dingen Protein bevorzugt genutzt. Fette und Kohlenhydrate, die sind super als Energiequellen und da auch viel effizienter. Und die empfohlene tägliche Proteinzufuhr, die sollte höher sein als die traditionell oder konventionell empfohlene 0,8 Gramm für die allermeisten Leute. Ihr müsst keine Sorge haben von einer Überdosierung. Das ist in der echten Welt, insbesondere oder vor der Prämisse, dass ihr eine gesunde Niere habt, praktisch unmöglich. Und das wäre ein schönes Feldforschungsexperiment. bei dem ich euch viel Spaß wünsche und mich freuen würde, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin sende ich euch liebe Grüße, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!